die nächsten Wochen werde ich wohl diese Melodie nicht mehr hören, sei denn ich höre mir das Ganze im Internet an, von weiter Ferne. Aber es gibt ja Leute, die halten durch. Und einer von ihnen ist Sergei Lochthofen im Espresso-Blau. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern einen schönen Advent. Es ist ja nicht nur Arbeit, die da einsteht. Aber verstehe ich das recht, Sie sind ein richtiger Weihnachtsmuffel und liegen irgendwo wieder am Strand, wenn es dann hier dem Höhepunkt entgegentreibt.
Ja, also Muffel ist jetzt zu viel gesagt. Man muss manchmal dem Trubel entfliehen und muss...
Ich beobachte Sie schon seit Jahren. Sie entfliehen jedes Jahr.
Ja, das stimmt.
Und wo geht's hin? Irgendwo was ist, Schönes?
Auch, ist auch eine Tradition. Weit weg auf eine Insel und das soll so sein.
Ja, etwas für den Klimawandel, stimmt's?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gehört, den Klimawandel, den gibt es gar nicht.
Sie sind schon wieder bei ernsten Dingen. Ich muss noch einmal zurückrudern. Also das heißt, Sie sind dann nicht da. Wir haben die nächsten zwei Veranstaltungen. Macht das ein Kollege, Herr Rucke, den kennen ja die Zuhörer zum Teil schon. Wir machen das auch sehr schön, nicht, dass Sie das Gefühl haben, es passiert hier irgendetwas. Und dann haben wir ja noch den 24., den 31. Also ich stehe bereit. Ich gehe mal davon aus, es fällt nicht aus, oder?
Ja, Herr Lochthofen, ich bin davon ausgegangen, dass Sie am 24. Geschenke einpacken, basteln, am 31. die Bohle mixen.
Also geschenkt wird. Nein. Also Arbeit geht vor. Gut. Das ist hier ein protestantisches Land. Da kann man nicht einfach wegducken. Ja. Außerdem bin ich da schon immer der Auffassung gewesen, was ein oder zweimal ausfällt, fällt auch öfter aus. Also nach Möglichkeit durchziehen. Denken Sie dran an unsere legendäre Sendung aus dem transsibirischen Eisenbahn. Ja. Also wir haben jetzt selbst da das durchgezogen, abgesehen davon an anderen Stellen der Welt, in China und überall haben wir unsere Sendung gemacht. Ja. Also insofern sage ich mal, wir versuchen es mal und wenn wir Herrn Hucke überzeugen können, dass er auch am 24., am 31. Vormittag für uns Zeit hat, dann können die Zuhörer...
Er hat schon sowas angekündigt und wollte es aber noch ein bisschen von Ihnen abhängig machen, aber ich glaube, da Sie kommen da schon zusammen. Ich höre raus, Sie lieben die Kontinuität, das Verlässliche und das Bodenständige.
Nein, das ist noch was anderes. Das ist Professionalität. Das heißt also, wenn solche Sendungen am Montag stattfinden, dann muss man alles dafür tun, dass sie wirklich auch stattfinden. Denn sagen wir nichts ist schlechter für die Zuhörer, das war bei den Lesern in der Zeitung genauso, wenn man was kommt, man nicht kommt, wenn man sich nicht mehr an diesen Dingen halten kann. Das Geheimnis der wichtigsten deutschen Nachrichtensendung der Tagesschau ist, dass sie um 8 Uhr jeden Abend erscheint. Das muss man nicht jedes Mal schauen, also ich schaue natürlich sehr oft, weil ich nach wie vor als Profi das auch wichtig finde, aber jeder ist sich gewiss in diesem Land, dass das so stattfindet und nichts anderes und das ist schon sehr wichtig, damit es überhaupt ernst genommen wird. Mhm. Es gab ja viele Versuche auch anderer Sender mit starken Filmen, mit anderen Sachen, diese Zeit zu knacken, weil das der Taktgeber ist. Für die ganzen anderen Sender, selbst die privaten Sender, müssen sich an diese 8 Uhr der Tagesschau halten. So, und alle diese Versuche, das zu knacken, sind gescheitert. Das heißt, wir haben da eine sehr verlässliche Geschichte und ich bin für diese Kontinuitäten. Für Gewissheiten, es gibt ja vieles, was durcheinander geht und heute nicht mehr so gewiss ist, aber solche kleinen Dinge sind schon ganz gut und insofern, wir sind da ganz knallhart an der Tagesschau dran.
Das lineare Fernsehen ist die Frage, wie lange es das noch geben wird, das kuratierte Programm ist das eine, was
schauen
ich
mir in einen normalen großen Mediamarkt hinein, ja, es gibt ja davon im großen Ganzen ja nur in Erfurt oder in Weimar nur wenige, aber wenn Sie da reinschauen, stellen Sie plötzlich fest, dass eine ganze Reihe wieder mit Schallplatten gefüllt ist. Wer hätte das gesagt? Ich habe vor irgendwann Mitte der 90er Jahre mir von einer Firma noch den letzten Schallplattenspieler gekauft. Da haben mich noch alle gesagt, na du spinnst du. Ich sage, naja, ich habe nur eine ganze Reihe und es knackt zwar in der Rille und so weiter, aber es ist irgendwie doch so eine Beatles-Platte aus den 60er Jahren, die dann zufällig zu einem gekommen ist. Das ist schon was anderes, als wenn du da einfach so eine kleine CD reintust und siehe da, es ist wieder da. Das heißt also, ob das für immer verschwindet, ich glaube, das Fernsehen ist immer noch ein ziemlich zentraler Punkt für viele, viele nachdenkliche, vernünftige Menschen.
Naja, und die anderen, kommen wir mal, wenn wir mal gerade bei dem Thema sind, ich mache mir Gedanken, wenn ich mir die Zeitungslandschaft anschaue, ob die täglich gedruckte Tageszeitung tatsächlich noch eine Zukunft hat. Ich schaue mir die Wochenendausgaben an von Taz, Neues Deutschland, die Wochenendausgabe der Thüringer Allgemeinen und so weiter, die fokussieren mehr und mehr, auch layoutmäßig und inhaltlich ihre Ausgaben aufs Wochenende, das kann man bei der Taz schon eine Weile beobachten, wird es irgendwann, wie es auch Medien Leute auch schon mal prognostiziert haben, nur noch die gedruckten Wochenausgaben der Tageszeitung und der Rest wird online passieren. Was würden Sie sagen?
Naja, bei der Regionalzeitung dauert es etwas länger. Das ist bei denen, die nun kleines Segment, also sehr politisch orientierte Zeitung, also die Taz hat 60.000 Auflage, wenn es gut ist.
Aber die Süddeutsche macht auch einen Fokus auf das Wochenende.
Selbstverständlich. Wenn Sie mal die Thüringer Allgemeine vor 10 Jahren nehmen, ja, da war sie schon der Zeit weit voraus und hat das auch schon gemacht. Da gab es Wochenendthema, die Zeitung war ganz anders an diesem Wochenendthema. Das heißt natürlich, orientiert man sich auch sehr stark auf den Moment, wo die Menschen etwas Zeit haben. Natürlich wird die Konkurrenz größer für diejenigen, die tatsächlich nur lesen können, weil einfach verschiedene Angebote in die Richtung gehen. Aber die Wirtschaftlichkeit zwingt natürlich zu diesen Überlegungen, wenn Sie das Neue Deutschland erwähnen, eine Zeitung, die, sagen wir, heute unter 30.000 Auflage hat, das ist eine sehr, sehr bescheidene Auflage, dass die sich überlegen müssen, eine ganze Woche lang die Leute mit der frischen Zeitung zu versorgen. Das geht einfach wirtschaftlich kaum noch. Also insofern ist es ein Trend, aber ich glaube, es geht nicht alles linear von A nach B einfach. Da gibt es viel Zickzack und Schlingelkurs dazwischen. Und die Frage ist, die einen werden das besser schaffen, die anderen beschleunigen ja noch, sagen die Entwicklung runter. Wenn ich mir zum Teil in der Woche die Überschriften, auch die Bildtexte anschaue, habe ich ja manchmal schon das Gefühl, dass die Zeitungen in China schon gemacht werden. Also das heißt, sehr billig und dementsprechend die Qualität ist. Das heißt also, da müssen wir schon auch sehen, dass die Zeitungen auch einiges dafür tun, dass das passiert, auch nur in dieser Art und Weise. Also es ist ein Prozess, der zwar bedauerlich ist, aber letztlich vermute ich mal in der Form, wie es jetzt gemacht wird, nicht aufzuhalten ist. Und dann haben sie dann diese Wochenendausgaben in dieser Form und in der Woche tatsächlich unter Umständen Zeitungen im Netz. Ob die dann überhaupt in der Konkurrenz gegen andere Anbieter, schauen Sie mal Telekom, so ein Portal, oder GMX oder so, die beliefern ja die Leute schon längst mit Nachrichten, mischen das ja auch noch mit Unterhaltung. Also da ist schon längst vieles im Gange und ich glaube, die Verlage sind da, was ihre Überlegung anbelangt, ist zu langsam. Sie haben die 90er Jahre verschlafen, trotz Diskussion, trotzdem auch aus den Redaktionen Druck kam. Man wollte nicht investieren und die Folgen spürt man heute einfach.
Und dieses junge Startup hier, Google, das, die machen ja auch, im Grunde generieren die ja auch Nachrichten. Wollen wir mal zu den Nachrichten?
Ja, gut, die machen noch was ganz anderes. Die räubern natürlich bei den anderen und holen sich sozusagen die Schnipsel da raus. Wir haben uns alle dran gewöhnt und sind empört, wenn das nicht funktionieren sollte. Selbst wenn Wikipedia uns anfragt, ob wir nicht ein bisschen was spenden wollen, macht man das vielleicht, wenn man sensibel ist, einmal, zweimal, aber nicht ständig. Also das heißt, wir haben uns eigentlich an eine Kultur auch gewöhnt im Internet, die geistiges Eigentum nicht gerade hochwertig belohnt.
Ja. Wobei Wikipedia, Herr Lochthofen, ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es selbstorganisiert läuft, werbefrei, da sollte man schon mal spenden, das ist eigentlich eine gute Sache.
Ja, ich meine, es gibt viele Stellen, wo man spenden sollte und muss und in Deutschland wird das ja auch gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Zuhörer schon Wikipedia gespendet haben. Ich habe es gemacht, auch rein aus ideellen Überlegungen heraus, aber sicherlich können die nicht von diesen 3-4 Spenden dann auch am Ende leben. Also für die ist nicht ganz einfach. Ich habe jetzt mal mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass selbst in der russischen Wikipedia unser Eins zu finden ist, ja. Das heißt also, irgendjemand hat das sogar übertragen aus dem Deutschen ins Russische und so weiter. Also ist schon bemerkenswertes Netzwerk weltweit. Also das ist auch, sagen wir, dieses Netz hat auch zum Teil das große Netz die Welt klein gemacht. Ja, man ist miteinander verbunden. Dass das nicht alles nur über Werbung geht, das ist gut, aber eben, ja.
Herr Lochthofen, jetzt haben wir, unsere Zeit ist um. Wir haben jetzt 10 Minuten geplaudert über das Mediensystem.
Über Sie und Ihren Urlaub im Winter.
Richtig, genau, 10 Minuten. Fangen wir mal mit den Themen an. Das ist ja, es fällt einem ja nicht leicht. Wenn man dann einen Rückblick wagen sollte, der natürlich viel zu früh ist, dann muss man schon auch die CDU im Blick haben, oder? In der CDU ist was passiert oder kann man sagen, dass die Parteienlandschaft sich nachhaltig, endgültig verändert hat und dass es da kein Zurück mehr gibt? Wir haben also eine rechtspopulistische Partei im Bundestag, in der deutschen Parteienlandschaft, die bleiben wird.
Ja, ich glaube, da haben wir uns bei den Piraten damals nicht getäuscht und haben gesagt, das ist ein Hype. Junge Leute verstehen das als Spaß, wie so ein Flashmob, gehen dahin. Bei den anderen gibt es substanziell einfach auch durch langfristige Befragungen auch eine Basis, das heißt Nationalismus bis hin zu Extremismus ist durchaus in der Bevölkerung in einem Teil vertreten. Wenn Sie unsere ersten Sendungen vor Jahren nehmen, dann haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass die linke Seite der politischen Landschaft sich zerlegt hat in 3 Teile, also SPD, immer kleiner werden, die Grünen und die Linke. Dieser Prozess ist dort viel schneller abgelaufen, höchstwahrscheinlich auch dadurch, dass damals der Mauerfall war und dass da auch der Osten dazugekommen ist und der hat das sozusagen als Katalysator mehr oder weniger viel schneller verarbeitet und es schwappt nicht so stark, aber zumindest auch in den Westen. Also dort ist das Gleiche passiert. Und dass es der CDU unter Merkel gelungen ist, die Merkel wird ja für alles verantwortlich gemacht inzwischen, selbst wenn draußen Stau ist oder jemand mir die Einfahrt eingeparkt hat, die wird für alles, sie hat trotzdem über diese vielen Jahre diese Seite, die rechte, die konservative Seite, die bürgerliche, zusammengehalten. Schauen Sie mal, in Italien gibt es schon lange solche Parteien, wie sie bei uns hier existieren, nicht mehr. In Frankreich ist es genauso im Prinzip. Und in anderen Ländern zum Teil auch so. Schauen Sie Österreich an. Also das heißt, wir sind da etwas später dran und haben die Chance, ob wir sie nutzen, weiß ich nicht, vielleicht daraus etwas zu machen. Das heißt also nicht zuzulassen, wie in Österreich, dass im Prinzip die Politik inzwischen von einer populistischen, zum Teil zum rechtsextremen eigenen Partei oder wie in Italien beeinflusst wird. Das ist eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben und stellen müssen. Mhm. Sonst es ist ja noch ein Unterschied, ob das in Ungarn oder in Österreich passiert oder in Deutschland, weil Deutschland nicht, weil wir wichtiger sind, sondern weil es einfach ein größeres Land ist und vom Gewicht her für Europa ganz wichtig ist. Also insofern, also nicht, dass wir uns selber nur wichtig fühlen, sondern das ist so. So, und an dieser Stelle sage ich mal, mit Augenmaß an die Dinge heranzugehen, ob es der CDU gelingt, weiß ich nicht. Im Augenblick haben wir ja so ein bisschen Hype wie bei Martin Schulz. Wir hoffen, dass es nicht nur die Partei ist, sondern auch die Wähler das honorieren. Aber wenn ich den Herrn Merz nehme, Befragungen sind ja jetzt zu Ende. Wenn der jetzt so ein Ding loslässt wie mit den Renten und Aktien, dann muss man sagen, er arbeitet nach wie vor mehr für BlackRock, für einen Finanzjongleur, als für das, was hier in diesem Land geschehen sollte. Und das ist natürlich bitter. Es kann Enttäuschung geben. Schauen Sie nach Frankreich. Der Präsident dort muss reformieren. Es nützt ja alles nichts, sag ich mal. Und die Proteste fallen dort so heftig aus, in dieser Art und Weise, dass fast alles um die Ohren fliegen kann. Wenn man es nicht mit Augenmaß macht an der richtigen Stelle. Das heißt, es reicht nicht aus, was Macron gemacht hat, den Reichen mehr zu geben. Das war früher das Prinzip. Die etwas ärmeren sozialen Schichten müssen auch Hoffnung haben, dass es bei ihnen besser wird, dass es Aufstieg gibt, dass ihre Kinder auch etwas in dieser Gesellschaft zählen und werden können. Das ist uns hier etwas besser gelungen, aber nicht gut. Das heißt also, auch wir müssen da schauen. Die AfD ist nicht zufällig entstanden, die hat auch diesen Hintergrund. Das heißt nicht nur einen politischen, sondern wir sind zu lange zu neoliberal gewesen. Und wenn ein Merz vorne dran kommt, wird dieser Prozess verstärkt. Das ist offensichtlich. Das mag für ein paar Wochen Freude jemanden bringen, aber am Ende, glaube ich, gerade diese neoliberale Stimmung in diesem Land, also weniger Polizisten, weniger Lehrer, Sparen der Kommunen zusammenlegen, also das heißt das Einsparen des Staates, das hat mit dazu beigetragen, dass wir die Situation haben wie heute. Und insofern sage ich mal natürlich, die CDU muss aufpassen, da werden Weichen gestellt, nicht nur für ein Jahr oder für vier Jahre.
Sie erwarten also auch, wenn die wirtschaftliche Entwicklung sich verschlechtert in Deutschland, dass es diese Formen des Protestes, die ja schon ganz schön barbarisch sind, die Leute haben Frust und da mischen sich ja politische Richtungen, dass das in Deutschland auch möglich ist oder ist die Protestkultur eine völlig andere in Deutschland?
Naja, das ist ja unser, letztlich Stärke gewesen. Es wird ja viel darüber diskutiert, wieso es dazu kommt, dass Deutschland so eine lange, also die längste Aufschwungphase der Geschichte des Landes erlebt hat. Haben die Leute gar nicht gemerkt, also die im Osten schon gar nicht, weil sie im Prinzip mit der ständigen, permanenten, wiederkehrenden Krise alle 4-5 Jahre gar nichts zu tun hatten. Das war im Westen früher auch selbst in als sie noch alleine waren, für sich genommen, war das ganz typisch, auch für den Kapitalismus insgesamt. Das ist ja ein Teil der Marx-Kritik. Das ist gelungen, auch unter der Merkel jetzt, das Ganze abzuflachen. Und das heißt, selbst in schweren Zeiten, wo drumherum Krise herrschte, war bei uns Wachstum nach wie vor. Das heißt, es war geringer, im Augenblick wird es auch etwas geringer, aber es geht nicht ins Minus. Das heißt, das ist etwas, was bemerkenswert ist und phänomenal ist. Und wir sollten sehen, dass wir aus dieser Situation nicht rauskommen und sagen, das ist jetzt selbstverständlich, weil wir die Deutschen sind, deswegen muss das so sein. Das ist nicht so. Wir sind auch nicht immer in der Pole Position, wie man in der Formel 1 sagt. Das heißt, wir müssen aufpassen. Klar, wir haben erkannt, die Mobilität, das Auto, das muss anders gedacht werden für die Zukunft. Individuelle Mobilität muss anders gedacht werden. Auch mit Blick auf Klima, auch mit Blick auf Wirtschaftlichkeit. Wir nehmen da 1-2 Milliarden in die Hand und feiern uns dafür. China nimmt man 50 Milliarden in die Hand. Das heißt also, es überholen uns gerade einige und wir müssen aufpassen, dass wir nicht träge sind, das ist etwas, was in der Gesellschaft, finde ich, im Augenblick zu stark ist. Und da muss was geschehen, ob das ein jemand, der an der Spitze der CDU ist, machen kann. Nur so sind wir in der Lage, uns weiterzuentwickeln. Und dann ist die Hoffnung natürlich da, dass bei uns dieser Prozess aus einer Situation der Stärke erfolgt und dann diese Auseinandersetzungen wie in Frankreich nicht notwendig sind. Natürlich brennende Autos sind nicht akzeptabel, in keinster Weise. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass sich Rechtsextreme und Linksextreme zusammengetan hatten dort, ja. Das ist auch bemerkenswert. Das heißt, sie sind interessiert daran, das Land in Chaos zu versenken. Das sollten wir alles nicht einfach leicht auf die Schulter nehmen. Nur Deutschland hat einfach eine andere Situation wirtschaftlich und hat die Chance, daraus was zu machen.
Trotzdem nochmal zum Bild dieses Wirtschaftssystems und der Pole Position. Ist das nicht genau das Problem, dieses Bild, dass wir das Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaftssystem als Rennen, als Konkurrenz sehen, dass wir uns im ständigen Wettlauf um die höhere Geschwindigkeit, um mehr Wettbewerb, um mehr Wachstum und das genau die Ursache für den Klimawandel ist, dass man da eigentlich zurückrudern müsste und das aber im kapitalistischen System schwierig ist, also eine fast unlösbare Aufgabe?
Na, nicht unlösbar. Wir sind uns ja einig, es wird ja getan werden, wir sind schwer unter Druck. Also selbst ein Donald Trump ist ja irgendwann weg, also der diese schweren ökologischen Schäden in Amerika, die Dauerbrände, über die wir jedes Jahr berichten, also die Veränderung des Klimas als eine Erfindung der Chinesen, ernsthaft in der Öffentlichkeit tituliert. Das heißt also, wir haben es auch zum Teil mit wirren Menschen zu tun, die ganze Länder regieren, schauen Sie Italien, diese Koalition da. Es ist schon bemerkenswert, wie weit sich alle entfernen, sagen wir mal, von der Realität. Insofern ist Deutschland tatsächlich ein Ruhepol an dieser Stelle und man kann nur hoffen, mit ihrem Pragmatismus werden die Deutschen auch das versuchen zu meistern. Nur, es ist klar, es muss sich verändern und da sind wir zu langsam. Schauen Sie mal, die Kohle in Deutschland ist ein hochsensibles Thema. Die Thüringer trifft es nicht so sehr, aber man hat Solidaritätsgefühle natürlich mit den Brandenburgern, mit den Sachsen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist es auch nicht so stark, dieser Anteil, aber in Brandenburg sehr hoch. Es spielt wirtschaftlich eigentlich fast keine Rolle mehr, die Kohle. Das heißt, man könnte sie auch einsparen und man könnte sie auch für die Energiegewinnung einsparen. Aber es ist für viele Menschen natürlich der Lebensunterhalt. Nicht allzu viele, aber viele, eine große Gruppe, sehr gute Verdienste. Es geht ja nicht nur darum, dass diese in diesen Revieren einfach irgendwelche Nagelstudios entstehen, sage ich jetzt mal. Es geht darum, dass die Leute besser verdienen als im Handel, als in den Dienstleistungen. Das heißt, wie kann man das integrieren? Da muss man sich was einfallen lassen. Könnte mir radikale Lösungen vorstellen, aber wir müssen aufpassen, dass da nicht eine Gesamtschieflage entsteht. Und dann sind wir auch in der Lage, möglicherweise technologisch Antworten zu finden, das wäre die Aufgabe für Deutschland, ab diese neuen Herausforderungen und daran wieder unseren Wohlstand zu verdienen. Wenn wir alles blockieren und selbst blockieren, keine Lösung suchen, in politischem sozusagen Chaos versinken, wie das in einigen Ländern der Fall ist schon, Extreme wählen, da glaube ich nicht, dass die Chancen gut sind. Das heißt, die Deutschen haben die Möglichkeit, weil sie immer wieder auch technisch Lösungen gefunden haben, an dieser neuen Entwicklung zu verdienen. Das muss man als Chance verstehen. Das ist so wie mit den alternativen Energien. Vor 20 Jahren gab es viele kluge, scheinbar kluge Leute, die gesagt haben, das wird nie was. In Deutschland geht das gar nicht. Wind, Sonne, viel zu wenig von allem. Es geht gar nicht, ja. Heute wissen wir, es ist ein großer Bereich der Wirtschaft, der davon lebt und auch der Wohlstand in diesem Land davon mit abhängt. Also insofern sage ich mal, es gibt die Chance. Wir müssen sie nur nutzen und nicht zerreden.
Naja, mit dem Reden ist immer so eine Sache. Wo fangen wir an, hören wir auf? Im Kleinen kann man ja manchmal beobachten, wie Macht, wie Struktur, wie Irrationalität funktioniert. Und wenn man verfolgt hat in Erfurt die Dezernentenwahlen und die strategischen Schachzüge.
Das ist ein schöner Übergang von der großen Klimafrage.
Aber da kann man ja im Kleinen sehen, wie Dinge zustande kommen und das kann man in der Nahsicht beobachten. Haben Sie die dezernenten Wahlen und das Gepoker und das Zerbrechen der rot-rot-grünen Kooperation in Erfurt verfolgt?
Ja, selbstverständlich. Ich bin ja Bürger dieser Stadt und wenn man durch die Stadt gestern Abend ging, der Bürgermeister war vor dem Rathaus bei dem Chanukka-Fest und man sieht ja schon, dass die Leute ziemlich fragend ihn anschauen. Ja, also was war das für eine Pirouette wieder? Es gab ja mehrere Personalentscheidungen, die sehr merkwürdig sind in dieser Stadt, die auch Bayreuth betroffen haben. Das heißt, der ehemalige Kultur-Mensch, der ist jetzt zum Dezernenten gewählt worden, was für die Kultur möglicherweise oder für einen Teil der Kultur sogar gut ist. Das werden die einen feiern, die anderen werden dagegen sein. Nur er macht auch Wirtschaft und Umwelt, wenn ich es richtig sehe. Da frage ich mich, ob das wirklich in dieser Zeit die entscheidende Wahl ist für Erfurt, weil Wirtschaft bleibt für uns wichtig, weil natürlich Arbeitsplätze da dran hängen. Also ob das funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Auch die ganze Diskussion darüber, dass eine grüne Dezernentin nicht gewählt worden ist, obwohl man sich sozusagen in die Hand versprochen hat, dass man das anders machen wollte, also auch von der politischen Kultur anders machen wollte, als es früher der Fall gewesen ist, die nun plötzlich verantwortlich ist für das mittlere Desaster mit diesem Stadion, also eine Frau dahin zu schieben, zu sagen, die hat das verbockt, also das ist ja wirklich peinlich für die Herren, die haben alle hier kein Hintern in der Hose, habe ich das Gefühl. Die hat doch nicht das Stadion betrieben für 35 Millionen, das waren die CDU und die SPD. Da wollten einige den Fans gefallen, wollten gute Stimmung in der Stadt und haben das ausgebaut. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns ja darüber unterhalten, wir waren ja schon fast gedacht, gefühlt, in der ersten Bundesliga mit der Mannschaft hier, ja. Inzwischen ist die in gar keiner Liga, habe ich das Gefühl. Dieses Stadion ist zu teuer geworden, das wusste jeder vorher. Das haben wir ja, Sie können ja Ihre Sendung als Archiv holen, gleich gesagt, das geht gar nicht für das Geld zu machen, weil das Prinzip, nachdem die Aufträge verteilt werden und wie sie verteilt werden, wie das schön gerechnet wird, man muss sich einfach bekennen zu den Dingen und am Ende das Ganze auf eine Frau abzuschieben, sagen, die ist es gewesen. Na, was sind das für Männer hier in der Stadt? Also beginnend mit dem Oberbürgermeister und aufhörend mit den Letzten, die da noch die Reden dazu halten. Also ich finde es lächerlich, was da geschieht, aber so ist Kommunalpolitik, hauen, stechen, schauen Sie mal, Frau Weizmann gerade noch Gegenkandidatin, heute ist ein CDU-Mann schon Dezernent bei Bausewein. Und morgen ist sie vielleicht in Europa und macht Platz im Landtag für Frau Diesel, damit sie Landtagspräsidentin werden kann. Es ist zumindest spannend, ja, in jeder Hinsicht. Nur, ich glaube, Descartes oder Seneca, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, vermeide es, in spannenden Zeiten zu leben, weil meistens dann das unübersichtlich wird und meistens dann auch noch dummes Zeug passiert. Also insofern, die Frage ist, Bruch Rot-Rot-Grün in Erfurt, ist das schon sozusagen die Perspektive auf die Wahl nächstes Jahr bei der Landtagswahl. Wechselt die SPD als solche schon, weil sie einfach auch keine Chance sieht, Rot-Rot-Grün im Land möglicherweise eine Perspektive zu führen? Oder ist es jetzt eine pragmatische Entscheidung eines Oberbürgermeisters, der sagt, die Schweinereien müssen alle am Anfang der Legislaturperiode gemacht werden. Das heißt, im ersten Jahr wird Hauen Stechen sein. Wir sehen es ja bei der Kobo, wo ja der Verdacht da ist, dass im Prinzip schon Geld gesammelt wird für die Lücken, die durch die Buga entstehen. Also da wird es ja auch einiges Geld fehlen nachher. Wo kann man es holen? Wo gibt es noch Geld in der Stadt? Das sind alles Zusammenhänge, die wir so im Augenblick, sage ich mal, nur vermuten können. Es fehlt einfach jemand, der das richtig recherchiert.
Nein, wir können drüber reden. Es ist ja das letzte Gespräch für uns.
Weimar wird
es
freuen, dass in Erfurt...
Ja, Weimar ist alles ordentlich. Ne? Ja. Wollen wir mal einen kleinen Ausblick wagen? Das wird ja nächstes Jahr ein spannendes Jahr. Wir haben in Erfurt, weil wir gerade in Erfurt sind, im Mai Kommunalwahlen und wir werden möglicherweise das Ende von Rot-Rot-Grün unter einem linken Ministerpräsidenten in Thüringen erleben. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt ja Überraschungen. Also im Herbst wird gewählt in Thüringen ein neuer Landtag. Das wird das spannendste Ereignis für Thüringen, würden Sie das auch sagen?
Nein, nicht nur für Thüringen, es sind ja mehrere Landtagswahlen in den neuen Bundesländern. Die Frage wird sein, wie verändert sich Deutschland infolge dieser Wahlen? Das ist nur ein Jahr hin. Da kann viel passieren, das haben wir immer wieder festgestellt in unseren Gesprächen. Manches, was so wie in der Mathematik oder in der einfachen Arithmetik aussieht, 2 und 2 sind eben 4. Das ist in der Politik und in der Kunst im Übrigen auch manchmal 5 oder 6. Das heißt also, wir müssen uns das noch anschauen. Wir wissen nicht, wie der Hype den es um die Grünen gibt, der berechtigt ist. Sie haben frische Leute gebracht, sie positionieren sich vernünftig. Wie weit das tatsächlich in den Osten hineinträgt, es ist die Hoffnung bei den Grünen, dass sie hier auch deutlich zulegen. Können sie sogar vielleicht die Verluste, die andere haben, ausgleichen bis zu einem gewissen Grad? Das heißt, dass die Wanderung an ihnen vorbeigeht und nicht alles nur in Richtung AfD geht. Schauen Sie mal, wie wenig die Linke profitiert davon, dass die SPD schwächelt. Das heißt, die bei den ganzen Wahlen, die wir jetzt gesehen haben, ist nichts zu der Linken gelaufen von der SPD, was bemerkenswert ist. Also wir müssen da nochmal sehen, wie international die Dinge laufen. Wir haben ja auch eine große ungewisse Komponente. Wer wird tatsächlich CDU-Vorsitzende oder Vorsitzender? also im Augenblick sieht es ja aus, als ob sie Kramp-Karrenbauer oder der Merz werden, dann entscheidet sich sofort relativ schnell, ob Merkel noch Kanzlerin bleibt oder nicht und so weiter und so weiter. Und dann wird das Land natürlich schon wieder ganz, in einer ganz anderen Situation sein. Und abgesehen von internationalen Druck, wir wissen nicht, was Donald Trump noch einfällt und was Putin vielleicht noch mit wem anstellt. Also insofern, sag ich mal, lässt sich ein Jahr in der heutigen Zeit, wo wir von Woche zu Woche feststellen, da kommen Themen rein, die wir so nicht auf der Agenda hatten, nicht feststellen. Das heißt, wir fahren auf Sicht.
Also hangeln wir uns von Woche zu Woche und ich wünsche Ihnen noch in den nächsten Wochen eine gute Zeit. Sie kann man hören, noch die nächsten Montage auf jeden Fall kontinuierlich durch. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
Wir werden Sie grüßen am Strand. Wir werden die Augen schließen, naja, mit einem Buch, was Sie auch nicht lesen.
Selbstverständlich.
Sondern rumlümmeln und werden sich ein kaltes Getränk
Sie haben Vorstellungen von mir, das ist ja Wahnsinn. Wir müssen mal reden.
Ich bin ein Jahr Fahrrad gefahren, da muss man sich doch mal ausruhen.
Richtig so. Herr Lochthofen, eine schöne Zeit und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Danke.
Ich hoffe, dass Sie gut zurückkommen.
Bis dann. Tschüssi. Danke.